Sie hören Die Mörder von Karthago von Gisbert Hafs. Erschienen im Heine Verlag 2010. Erstes Kapitel. 228 vor Christus. Als Bomilkar die Wachstube neben dem Tünistor betrat, sah sein Stellvertreter auf, grunzte und ließ den Blick wieder auf den Halm sinken, den er eben in Tinte getaucht hatte. »Du könntest auch lächeln«, sagte Bomilkar. »Die Götter mögen dir einen Tag der Wonne und des Entzückens gewähren.« Autolikos kritzelte auf dem Papyrus herum.
»Bah, sie tun nichts dergleichen.«
Bomilkar legte die Umhängetasche auf die Bank an der Wand zum hinteren Raum. Leise pfeifend ging er zum Tisch, stützte die Fäuste auf die Platte und versuchte, die Zeichen zu enträtseln. »Dichtung oder Wahrheit?« Autolikos steckte den Halm ins Tintentöpfchen.
»Dichtung«, sagte er.
»Der Rat will eine Rechtfertigung dafür, dass wir über unseren üppigen Sold hinaus Geld ausgeben.« »Und weil du ohnehin einen weit besseren Überblick hast als ich«, Autolikos deutete neben sich auf den Boden. Dort stand eine Kiste, bis unter den Rand gefüllt mit abgerissenen Papyrusfetzen.
»Du kannst das alles doch gar nicht lesen«, sagte er mit künstlich matter Stimme.
»Und mir hilft es nicht, an anderes zu denken.« »An was zum Beispiel?«
»Daran, dass ich jetzt irgendwo hinter Capua geruhsam zwei Ochsen und einen Pflug lenken könnte, wenn ich nicht lesen und schreiben gelernt hätte.«
»Du vergisst etwas.« Bomilkar ging zu dem kleinen Eisenofen, auf dem ein Topf mit Kräutersud, Fruchtstückchen und ein wenig Wein stand. Er goss einen Becher halb voll und trank.
»Was vergesse ich?«
Bomilkar wandte sich wieder dem grauhaarigen, kampanischen Hellenen zu.
»Vor 24 Jahren.« »26.«
»Meinetwegen. Damals bist du unseren Werbern gefolgt, um auf Sizilien gegen die Römer zu kämpfen.« Autolikos hob die Schultern.
»Ich hätte ja zurückgehen können.«
»Dann dürftest du jetzt als römischer Bundesgenosse ackern und säen.«
»Kleinigkeiten wie diese übersieht ein großer Geist.«
»Gibt es andere Kleinigkeiten, von denen ich wissen sollte?«
»Drei. Aber ehe du sie erfährst, wollte ich dich hiermit erheitern.«
Autolikos klopfte auf seinen Papyrus.
»Aha. Werde ich vor Wonne kreischen? Oder muss ich mich setzen, um es zu ertragen?«
»Besser ja.«
»Wo hast du denn herumgelungert, dass du erst jetzt auftauchst?«
Bomilkar ließ sich auf die Ruhebank sinken.
»Ich habe mir erlaubt, zum ersten Mal seit anderthalb Monaten zu schlafen, bis der Schlaf von selbst aufgehört hat.« »Üppige Schwelgerei.«
Autolikos schien zu warten, bis Bomilkar den nächsten Schluck genommen und den Becher abgesetzt hatte. Dann sagte er,
»Himilko, Schreiber des edlen Arisch, fünf Herr für Fremdlande, will dich sprechen. Irgendwas im Zusammenhang mit Rom.«
»Aha, das kann warten. Weiter?«
»Eine Leiche. Der Inder.«
Bomilkar starrte ihn einen Moment ratlos an und dachte an einige der Inder genannten Elefantenreiter in der Festung. Dann begriff er und spürte, wie sich seine Nackenhaare aufrichteten.
»Der Pilger? Priester?«
Er fuhr sich mit der Hand ins Genick, um die Haare glatt zu streichen. Autolikos hob die Brauen.
»Sträubt sich da was? Böses Zeichen, wie?«
Bomilkar nickte. Die Nackenhaare hatten ihn vor Überfällen und Hinterhalten gewarnt, als er noch bei den Truppen in Iberien gewesen war. Und seit man ihn zum Herrn der Wächter von Karthadascht gemacht hatte, waren sie immer ein zuverlässiges Zeichen gewesen, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte.
»Wo und wie?« sagte er. »In einer Gasse nordöstlich der Agora. Man hat ihm die Kehle geschlitzt und den Bauch geöffnet.«
»Unsere besonderen Freunde?«
»Vielleicht.
jedenfalls in ihrem Gebiet. Die Gegend zwischen Agora, Börserhang und Seemauer war das Reich der Fürsten der Finsternis, Schmuggler, Diebe, Räuber, Totschläger. Bomilka und seine Büttel mieden diese Straßen und Gassen, außer wenn es unbedingt sein musste, und dann gingen sie in Gruppen. »Was kann er da gesucht haben?« Autolikos breitete die Arme aus. »Was hat er überhaupt hier gesucht?« Der Mann fiel ihm auf, weil er etwas tat, was Bomilka für seine eigene Form des Erfassens hielt und noch bei keinem so gesehen hatte. Er atmete durch die Nase und die Zähne und hielt dabei die Augen geschlossen. Bomilka erinnerte sich an die eigene Ankunft im großen Hafen von Kartadasht. Wie der Mann, den er beobachtete, hatte er damals ein Schiff verlassen, sein karges Gepäck auf dem Kai abgestellt, die Augen geschlossen und die Stadt, den Hafen und den Weltkreis geatmet. Vielleicht wäre eratmet besser, dachte er. Eratmen, wie erfassen oder erkennen oder ergreifen. Brackwasser, feuchtes Holz, Taue, Leder, Segeltuch, Männerschweiß, Fisch, Füße. Ein Gemenge der Ausdünstungen von tausend Menschen, Tieren, Waren. Gestrige Speisen, heutiger Wein. Der Fremde öffnete langsam die Augen und sah sich um. Er trug ein seltsames Wickelgewand, das vor langer Zeit einmal gelb oder gelbrot gewesen sein musste, und neben seinem rechten Bein